Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 24. April 2025 geht es um das Thema gemeinschaftlich Wohnen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unsere Gästeschar stellt sich kurz selbst vor und weil wir einen Gast haben, der telefonisch zugeschaltet ist, darf dieser eine Gast loslegen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Afra Höck. Ich bin heute zugeschaltet von der Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen. Das ist ein Koordinierungs- und Beratungsangebot zum Thema gemeinschaftliches Wohnen, finanziert über das Hessische Wirtschaftsministerium. Und ich bin aus Frankfurt zugeschaltet. Wir sind hier angedockt beim Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen, ein Verein, der schon 20 Jahre zum Thema gemeinschaftliches Wohnen arbeitet.
Okay, dann bitte die Gäste hier bei uns im Studio.
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Natalia Häuser. Ich bin Architektin und Sachverständige für barrierefreies Bauen. Und ich bin beschäftigt bei der Hessischen Fachstelle für Wohnberatung. Und unser hauptsächliches Thema ist das Thema Wohnberatung für Gesamthessen. Aber Teil der Wohnberatung ist auch immer das gemeinschaftliche Wohnen. Und wir sind auch Regionalstelle des Forum Gemeinschaftliches Wohnen Bundesvereinigung. Und somit beraten wir eben auch in Nordhessen zum Thema gemeinschaftliches Wohnen.
Ja, mein Name ist Christoph Hahnay. Ich bin freischaffender Architekt in Kassel und beschäftige mich seit ungefähr 25 Jahren mit dem Thema gemeinschaftliches Wohnen und bin hier vernetzt in unterschiedlichen Arbeitskreisen, unter anderem in der Regionalstelle des Forums für gemeinschaftliches Wohnen und im Arbeitskreis gemeinschaftliches Wohnen organisieren wir Stammtische und Tag des offenen Wohnprojektes und einen Stand auf dem Tag der Erde und verschiedene Dinge, um das gemeinschaftliche Wohnen hier zu fördern und zu vernetzen.
Ja, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Vorstellung. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, wir haben hier die geballte Kompetenz in Sachen gemeinschaftliches Wohnen am Mikro sitzen als Gäste. Und ich würde darum bitten, dass eine von Ihnen vielleicht einfach mal ganz kurz sagt, was ist eigentlich genau gemeinschaftliches Wohnen, damit wir uns darüber verständigen, was der Gegenstand unserer Sendung ist.
Ja, Ich sehe nicht, ob jemand die Hand hebt, deswegen kann ich aber mal loslegen und freue mich über Ergänzungen. Also als Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen würde ich jetzt mal erklären, was wir eigentlich an Prinzipien sehen, an denen wir entscheiden, handelt es sich hier um ein gemeinschaftliches Wohnprojekt oder nicht. Denn es gibt keine Legaldefinition, was ist denn eigentlich gemeinschaftliches Wohnen, was ist es nicht mehr. Und da es eine sehr große Bandbreite an Projekten gibt, ist das auch gar nicht so einfach mit so einer klaren Definition. Und deswegen arbeiten wir eigentlich immer mit so ein paar Prinzipien, die ganz schön zeigen, was dann gemeinschaftliches Wohnen ist. Was passiert beim gemeinschaftlichen Wohnen ist ja, dass Menschen sich zusammenschließen, überlegen, was sind eigentlich unsere Bedarfe ans Wohnen und dann gemeinsam eine Immobilie kaufen, bauen, entwickeln und gemeinschaftlich darin einziehen und dafür auch ein bestimmtes Konzept für ihr Zusammenleben schreiben. Und deswegen ist für uns eben ganz wichtig so ein Stück weit die Selbstorganisation, also dass es auch eine Beteiligung gibt ab Phase 0, also schon in der Planung, ein Stück weit die späteren Bewohnerinnen auch mit einbezogen sind. Es geht aber auch darum, dass man sich sehr bewusst für diese Gruppe und für dieses Wohnkonzept entscheidet. Also die Zusammensetzung der Gruppe ist demnach auch schon ein Stück weit selbst gewählt, also eine sehr aktive Entscheidung dafür. Und es geht immer beim gemeinschaftlichen Wohnen ein Stück weit um eine gegenseitige Unterstützung. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Also wir haben Projekte, die eine gute Nachbarschaft, in guter Nachbarschaft leben wollen. Beispielsweise sagen, wir gucken aufeinander. Wenn man mal sich 3 Tage nicht sieht, dann fragt man mal nach. Man gießt die Blumen im Urlaub. Aber es kann eben auch viel weiter gehen. Also es gibt auch Projekte, die arbeiten mit solidarischen Mietmodellen. Also das ist eine ganz, ganz große Bandbreite. Und ja, was darin auch noch wichtig ist, ist uns eine demokratische Verfasstheit. Also jedes Mitglied hat eine Stimme und darf gleichberechtigt mitentscheiden. Und auch noch wichtig finden wir so eine langfristig angelegte Verfassung, also eine Organisationsform, die so ein Projekt eben langfristig dann auch absichert als gemeinschaftliches Wohnprojekt. Und ich denke, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, und da kann Christoph Hahnay bestimmt gleich noch ganz viel dazu sagen, ist eben zu gucken, wie so eine Architektur dann auch so ein gemeinschaftliches Zusammenleben fördern kann. Das wären jetzt mal so Prinzipien, die wir so anlegen, wenn wir ein Projekt anschauen und gucken, können wir das Richtung gemeinschaftliches Wohnen einordnen.
Wunderbar, bis hierher schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Definition. Und gibt es da hier aus unserem Sprecherraum noch Ergänzungen dazu?
Ja, ich würde das gerne ergänzen, weil wir von der Hessischen Fachstelle, wir sind gefördert vom Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege. Und bei uns kommen eben auch diese Themen rein ins gemeinschaftliche Wohnen. Also gemeinschaftlich Wohnen plus, würde ich jetzt sagen. Da kommen dann auch Alter, Wohnen im Alter, Pflege, verschiedene Integrationsarten und noch Menschen, die auch dort wohnen mit Einschränkungen. Also die Barrierefreiheit spielt da noch eine große Rolle. Alles ergänzend zu dem, was Afra Höck eben schon gesagt hat, eben noch, dass diese Spezialbedarfe oder diese besonderen Bedarfe eben noch integriert werden und mit beachtet werden.
Um unseren Hörerinnen und Hörern, wir kommen sicherlich noch zur Architektur, mal eine Idee davon zu geben, welche Bandbreite von Projekten, von gemeinschaftlichen Wohnprojekten es in unserer Region oder auch vielleicht in ganz Hessen gibt, könnten Sie da mal, ja, einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, so einen kleinen Spaziergang durch unsere Region oder auch durch Südhessen machen, was es da eben alles für Projekte gibt und wie unterschiedlich die verfasst sind, weil das ist ja, das war ja eben gerade halt auch ein wichtiges Thema, das zu hören, weil da gibt es ja auch, soweit ich das weiß und recherchiert habe, eine sehr, sehr große Bandbreite.
Vielleicht kann ich da was zu sagen. Als jemand, der hier in Kassel in Nordhessen ansässig ist, die Besonderheit in Nordhessen vielleicht im Vergleich zum Süden ist, dass wir hier eine sehr hohe Bandbreite an unterschiedlichen Gemeinschaftsprojekten haben. Und ich mache das immer an dem Grad der Verbindlichkeit fest. Also was Afra eben auch schon gesagt oder angedeutet hatte, hat hier eine sehr hohe Spreizung, sodass wir eben hier auch sehr viele sehr verbindliche Gemeinschaftsprojekte haben, die auch gemeinsame Arbeitsbereiche, gemeinsame Ökonomie, teilweise sogar gemeinsame Vermögensökonomie leben. Und entstanden ist das Ganze dadurch, dass sich vor inzwischen fast 40 Jahren die Kommune Niederkaufungen hier in Nordhessen niedergelassen hat und ein sehr großes Kommune-Lebensgemeinschaftsprojekt gestartet hat, wo sie mit über 60 Erwachsenen im Konsens entscheiden. Und das strahlt aus bis heute auf jeden Neustart von Gemeinschaftsprojekten. Man weiß also nicht wie selbstverständlich bei jedem Gemeinschaftsprojekt, aha, das funktioniert so und wir tun es zusammen, bauen ein Haus und bewohnen es, sondern es werden immer wieder neue Verbindlichkeitsverabredungen getroffen von wir gehen gemeinsam ins Alter und kümmern uns selber um jemand, der hier für uns kocht und uns im Älterwerden unterstützt, oder wir wollen gemeinsam leben mit Menschen, die Geld haben und anderen, die eben kein Geld haben. Und so ist eben diese Bandbreite sehr groß und das ist, glaube ich, signifikant auch ein bisschen für diese Region hier.
Gibt es, weiß man, warum das so ist, wie das kommt, dass sich da ausgerechnet jetzt hier so eine Bandbreite entwickeln konnte? Gibt es da vielleicht Thesen dazu?
Also ich glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass sich irgendwann die Kommune Niederkaufungen hier niedergelassen hat. Und die haben so einen Zulauf bekommen, dass sie 1999 ihr erstes sogenanntes Los-Gehts-Treffen gemacht hat, indem sie 500 Menschen nach Nordhessen eingeladen hat, über Pfingsten hier zu campen und neue Gemeinschaftsprojekte auf die Beine zu stellen, weil sie selber diesen Run auf dieses Konzept nicht mehr bedienen konnten. Und damit haben sich also neue Projekte gegründet, schon auch in Süddeutschland und anderswo. Aber letztlich sind viele davon dann doch wieder hier gelandet. Also da könnte man nennen zum Beispiel Lebensbogen am Dörnberg oder Lossehof in Oberkaufungen und Escherode gibt es ein Projekt. Also es gibt ein sehr dichtes Netz von sehr verbindlichen Gemeinschaftsprojekten. Und die strahlen dann eben auch auf diese städtische Struktur aus. Und deswegen werden so Fragen wie Bodenfrage, Liegenschaftspolitik und gemeinwohlorientiertes Wohnen, wie gehen wir mit Geld um, auf einer breiteren Ebene diskutiert, weil das einfach Orte sind, die man hier wie selbstverständlich innerhalb von einer halben Stunde mit dem Fahrrad erreichen kann. Man kann sich das angucken, wie Leute einfach Alternativen leben.
Ja, und ich meine, das hat sich jetzt gerade so ein bisschen so angehört, als seien die Städte sozusagen der wesentliche Träger für solche Sachen. Also wir hatten hier, wenn ich es richtig erinnere, letztes Jahr einen Tag des offenen Wohnprojektes, wo es diese Bandbreite zu besichtigen gab. Und da gibt es halt auch durchaus irgendwie auf dem flachen Land Projekte. Also ist das Thema dort auch angekommen?
Das kann ich jetzt als Landesberatungsstelle Hessen sehr gerne beantworten. Also wir sehen das ganz klar, dass das auch ein Thema im ländlichen Raum ist. Also wir sehen ja, wo wir auch Beratungsanfragen herbekommen, wo zu tätigen, wo Projekte entstehen. Und da ist das eben ja sowohl in Städten, in den größeren Städten, in den kleineren Städten, aber als auch im Land Thema. Und da gibt es ganz, ganz viele Projekte, die dann jeweils ihre eigenen ja, Themen und aber auch Herausforderungen natürlich haben in der Umsetzung solcher Projekte. Ich würde gerne noch einmal auf Christoph Hanays Punkt eingehen mit dem Grad der Verbindlichkeit, weil wir uns ja ein bisschen über die Definition angenähert haben, was ist gemeinschaftliches Wohnen. Und ich denke, dieser Aspekt der Grad der Verbindlichkeit ist ein total spannender, weil das ja auch so ein Spektrum ist. Also wir haben auf der einen Seite eben genauso Lebensgemeinschaften, also Kommunen, also wo es nicht nur ums Wohnen geht, sondern auch um eine Ökonomie, gemeinschaftlich zum Beispiel. Und wir haben irgendwie auf der anderen Seite vom Spektrum, sag mal, gut gelebte Nachbarschaft, die ja prinzipiell auch überall entstehen kann. Also auch wenn ich irgendwo eine Wohnung miete, kann ich mich mit meinen NachbarInnen gut verstehen und da kann eine schöne Nachbarschaft entstehen. Aber ich glaube, was dann nochmal ein wichtiger Aspekt des gemeinschaftlichen Wohnens ist, zu sagen, dem will man aber auch eine verbindliche Form geben. Und da würde ich nochmal so eine Abgrenzung sehen. Also gute Nachbarschaft ist prinzipiell überall möglich, ist aber nicht abgesichert. Und deswegen ist eben diese Bandbreite von gemeinschaftlichen Wohnen auch immer mit der Frage verknüpft, in welcher Form sichern wir das ab und in welcher Organisationsform geben wir uns. Und da ist eben aber auch eine ganz große Bandbreite von sogenannten Mietprojekten, wo Menschen zur Miete wohnen können. Also man schließt sich als Gruppe zusammen, aber sucht sich einen Investor, der baut und man mietet quasi als Gruppe. Wir haben Projekte im Privateigentum und dann haben wir eben Projekte in sogenannten gemeinwohlorientierten Rechtsformen, wie beispielsweise Genossenschaften, wo man eben wirklich auch guckt, wie man das eben langfristig ja absichert und nach Kostenmietenprinzip bewirtschaftet und demnach eben ja langfristig auch preisstabiles Wohnen gewährleistet. Also da sind die Gruppen sehr unterschiedlich. Und weil wir auch über die Vielfalt gesprochen haben, würde ich auch nochmal sagen, genau, die Zusammensetzung der Gruppen sind sehr unterschiedlich. Also wir sehen Projektgruppen vornehmlich mit jungen Menschen, mit Menschen, die sagen, wir wollen uns im Älterwerden begleiten. Wir sehen inklusive Projekte, generationsübergreifende Projekte. Also da ist auch eine große Bandbreite vorhanden und eben dann auch in den Konzepten, die diese Gruppen aus ihren Bedarfen heraus dann eben auch entwickeln.
Vielen Dank erstmal. Vielleicht an Frau Häuser die Frage, die ja hier die Projekte in Nordhessen halt auch, sage ich mal, auf dem Schirm hat. Vielleicht können Sie einfach so mal ein paar nennen, was gibt es denn da so aktuell, was vielleicht in Entwicklung ist oder was vielleicht schon gebaut ist, dass wir so mal auch ein paar Orte hören und ein paar Namen von Organisationen, von Institutionen oder Wohnprojekten, die hier draußen aktiv sind.
Ja, also ein Projekt, was hier direkt in Kassel ist, in Halleshausen, das ist Gemeinsam ins Alter. Das ist Halleshausen. Ich schaue mal rüber, weil wir sind tatsächlich auf ganz Hessen spezialisiert, aber das ist, glaube ich, Halleshausen. Gemeinsam ins Alter, das ist ein Projekt mit älteren Menschen, die sich zusammengefunden haben, um eben das Alter gemeinsam zu leben. Die haben gemeinsam ein Mittagessen zum Beispiel und haben, glaube ich, mittlerweile auch Carsharing, was sie auch anbieten zusammen. Dann gibt es natürlich in Kaufungen, dort gibt es die Kommune Kaufung. Da gibt es aber auch noch andere Projekte. Und was gibt es denn jetzt am Gemeinsam ins Alter 2? Aber dazu weiß der Christoph mehr, weil das ist jetzt ganz neu aufgelegt. Die suchen jetzt im Moment, aber die sind jetzt noch nicht so weit. Da sieht man, dass diese Idee von diesem Gemeinsam ins Alter eben sehr sehr viel auf Interesse stößt, weil dieses im Alter gemeinsam leben und nicht einsam in seiner Wohnung zu sitzen und sich zu organisieren eben sehr auf Interesse stößt. Aber dazu weiß der Christoph mehr zu diesem zweiten Projekt.
Vielleicht nochmal, weil ich habe mich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, irgendwie was ist denn da draußen? Und beispielsweise gibt es unter dem Dach der 1889, also Vereinigten Wohnstätten 1889, größte Wohnungsbaugesellschaft in Hessen, gibt es in Kirchdittmolten ein Wohnprojekt, wo was früher von Frauen ein gesamtes Haus bewohnt worden ist. Die Frauen wiederum haben jetzt im Feldlager gebaut als Vereinigte Verein, soweit ich weiß, organisiert, also von der Organisationsform her. Und da ist jetzt eine Gruppe von jungen Menschen eingezogen, so die so zwischen Studium und Berufseinstieg stehen, aber schon mit dem Anspruch eines gemeinschaftlichen Projektes unter dem Dach einer Genossenschaft, weil Frau Höck hatte vorhin den Investor angesprochen, die Genossenschaft ist theoretisch auch ein Investor, aber natürlich ein bisschen anders aufgestellt. Dann gibt es in meiner Bürogemeinschaft gibt es ein Mitglied der Genossenschaft in Kaufungen. Die haben, glaube ich, ihren ersten Bauabschnitt gebaut und wollen weiterbauen. Das ist was mir einfällt. Dann Martinique im Martini-Quartier, auch ein genossenschaftlich organisiertes Wohnprojekt. Vielleicht erstmal nur so weit, dass wir so ein bisschen mal eine Idee davon haben, was es da gibt. Und jetzt ist ja dieses Projekt Gemeinsam ins Alter, was da oben, ich sage immer, bei der Bleistiftkirche steht in Kirchdittmold. Christoph, zufälligerweise bist du der Architekt dieses Projektes und vielleicht kannst du uns mal erläutern, also A, die Frage, die Frau Häuser angerissen hat, was ist da jetzt sozusagen weitergehend geplant? Und dann kommen wir vielleicht nochmal dazu, wie geht das denn eigentlich, wenn man als Architekt sich so einer Aufgabe nähert? Weil das ist ja schon auch ein Prozess.
Ja, also ich kann nur erzählen, wie der Prozess für mich gelaufen ist. Ich habe, wie gesagt, vor 25 Jahren angefangen, mich selber damit zu beschäftigen, weil ich eine hohe Faszination auch für dieses Leben der Kommune in Kaufungen hatte. Ich konnte mir es aber nicht vorstellen, selber dort einzusteigen, weil, ehrlich gesagt, ich war zu geizig, um mein ganzes Geld abzugeben und dort in gemeinsamer Vermögensökonomie zu leben. Außerdem wollte ich nicht aufs Land ziehen, ich wollte in der Stadt bleiben und da blieb mir nichts anderes übrig, als mit ein paar Leuten selber ein Projekt zu starten. Dieses Projekt gibt es immer noch, das ist die Genossenschaft Gemeinsam Leben EG in Kassel unter dem Namen Villa Locomuna bekannt. Und wir haben dann uns dort selbstständig gemacht, meine Frau und ich, und dort einige Jahre gelebt. Und weil das ganz gut lief mit diesem Projekt und wir uns dann gut auskannten mit Genossenschaftsgründungen und unterschiedlichen Rechtsformen und Förderung, Finanzierung und Planung für Gemeinschaften und irgendwie mitbekommen haben, wie das klappt, im Konsens zu entscheiden, hatten wir relativ schnell auch Aufträge von anderen Gemeinschaftsprojekten, unter anderem eben von der Kommune Kaufungen, aber auch von Lebensbogen und den Projekten, die sich hier so angesiedelt haben. Und so ist das zu unserem Spezialgebiet geworden. Und wir sind also wie selbstverständlich da hineingewachsen. Erst waren das alles Bestandsimmobilien und Umbauten und dann kamen mehr und mehr Neubauprojekte und es entstanden also ganze Bebauungspläne mit Konzeptvergaben für gemeinschaftliches Wohnen und die Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel und der Landesberatungsstelle ist immer weiter gewachsen, so dass sich quasi selbstverständlich so eine Art Spezialisten entwickelt hat. Inzwischen schreibe ich an einem Buch, an einem Fachbuch für Architekten für gemeinschaftliches Wohnen, weil es eben ein Thema ist, was nicht wie selbstverständlich im Universitätsalltag vorkommt und aber auch es viele eben Kollegen gibt, die sich damit gerne beschäftigen würden, aber an vielen Stellen nicht genau wissen, wie komme ich denn da rein? Und wenn man jetzt nicht gerade in dieser ganzen Szene zu Hause ist und wie selbstverständlich dauernd mit Menschen zu tun hat, die so leben oder solche Projekte gründen, dann muss man sich doch eine Menge anlesen. Das merke ich jetzt, wo ich mich damit beschäftige, das alles aufzuschreiben. Und bei konkret hast du gefragt, Klaus, Gemeinsam ins Alter, finde ich immer noch, obwohl die schon seit 8 Jahren da leben, eines der spannendsten Projekte, weil früher, vor 25 Jahren, waren die Leute, die sich sowas zugemutet haben, jung. Und jetzt, wenn wir solche Treffen machen von Menschen, die sich vorstellen, gemeinschaftlich zu wohnen, dann sind die in der Regel alle so 50, 60 plus und überlegen sich eher, wie sie alt werden oder wie sie ihr Leben gestalten, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Und deswegen haben solche Projekte, wo man sich sozusagen das Altersheim selber strikt großen Zulauf. Nicht nur wegen der Gemeinschaftsfreudigkeit, sondern auch einfach wegen der Kosten. Man kann da deutlich günstiger leben als in einem Heim. So mal ganz aufs kurz zusammengestrickt.
Und wenn wir jetzt bei beispielsweise bei einem Projekt wie Gemeinsam ins Alter sind, Dann vielleicht könntest du als aus deiner fachlichen Perspektive mal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Punkte benennen, die aus einer architektonischen Perspektive oder aus der Perspektive des Baupraktikers ja zu einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt dazugehören, weil ich sag mal, die Experten wissen natürlich, dass wir mit baulichen Strukturen Dinge ermöglichen können und gleichermaßen auch Dinge verhindern können. Ne? Und vielleicht, wie gesagt, mal so stichwortartig skizziert, wie muss man es anstellen, damit auch Gemeinschaft stattfinden kann?
Ja, also wir, das Schöne dabei ist, und deswegen werbe ich auch bei den Kollegen und bei den Studenten dafür, sich damit zu beschäftigen, dass wir uns stark in den Bereich der Soziologie und der Frage, wie gehen Menschen überhaupt miteinander um, wie begegnen sie sich, wo begegnen sie sich, wie hängt das mit unserem kulturellen Rahmen, in dem wir leben, zusammen. Und ich habe selber als Student eine Weile in Kuba verbracht und beobachtet, dass sich Menschen dort einfach ganz anders begegnen, auf der Straße ihren Stuhl und ihren Sessel rausstellen und draußen Fernsehen gucken und Dinge gemeinsam draußen tun, die sie hier eben nicht tun. Und wir sind darüber zu dem Terminus Beiläufigkeit gekommen. Also was hier stattfindet, wenn Menschen sich begegnen, ist eine Form von, ich komme vorbei und begegne mir. Ich nehme nicht so sehr Platz auf irgendwelchen Stühlen und Bänken, die so einen Aufforderungscharakter haben, sondern es ist eher mal so ein Vorsprung, ein Sockel oder ein Mäuerchen, wo man sich mal niederlässt, um mal möglichst schnell wieder aufstehen zu können und nicht gleich zu signalisieren, dass man vielleicht nichts anderes zu tun hat, dass man irgendwo lange rumsitzt. Und so war es bei den ersten Gemeinschaftsprojekten, die hier im Kasseler Raum entstanden sind, auch so, dass häufig die Gemeinschaftsräume oben am Dach mit Terrasse angeordnet waren und man hat einen Blick auf den Herkules gehabt, was immer schön und wichtig in Kassel ist. Aber man muss sich jetzt mal so vorstellen und reinfühlen in Menschen, die zu so einem Gemeinschaftsraum hinfinden. Die gehen vielleicht einen langen Gang lang, machen eine Tür auf und da sitzt dann jemand und dann entsteht so eine Begegnung, wo man nicht so genau weiß, will ich mit dem jetzt wirklich zusammen sein? Und solche schwierigen Situationen, wo man dann die Tür wieder zumacht oder reingeht und sich unterhält, obwohl man es eigentlich nicht möchte, die wollen wir vermeiden. Wir wollen eher Räume schaffen, in denen man irgendwo vorbeigeht, wo man auch Notwendigkeiten erfindet, um sich dort aufzuhalten, wie ein Raum, wo Waschmaschinen stehen, die andere Leute vielleicht im Keller verorten würden. Dem bieten wir einen Raum an einer präsenten Stelle am Eingang an, wo auch Fenster sind, wo ich mal bügeln kann und rausgucken kann, wer da vorbeikommt. Und auch der Gemeinschaftsraum ist möglichst im Eingangsbereich angeordnet, sodass ich dran vorbeigehe und sehe, wer ist da. Und ich habe ein Motiv, bin mit meiner Wäsche unterwegs. Und also solche sensiblen Umgangsformen mit den Fragen von Einsamkeit, Bedürfnis nach Nähe, ohne das alles immer so direkt zu artikulieren und zu thematisieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema in der Architektur, wo wir uns rantrauen müssen und wo wir auch ganz viel hingehen und beobachten, wie klappt's, wie fühlen sich die Leute mit. Das finde ich spannend. Da würde ich mir wünschen, dass mehr sich mit beschäftigen.
Und vielleicht noch so, also ein zentrales Element, was ich bei allen Projekten gesehen habe, im Architektensprech heißt es dann immer so schön die Erschließung, ja, also so für normale Menschen das Treppenhaus und so weiter, wie komme ich zu meiner Wohnung? Kannst du vielleicht da noch einen kurzen Satz zu sagen, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr zentrales Element ist.
Ja, das sind genau die Bereiche, an denen findet Beiläufigkeit, an denen findet Begegnung statt, an denen wird aber auf der anderen Seite häufig auch gespart, weil man sagt, ja, wir wollen ja Wohnraum generieren und den kann man ja vermieten, aber ein Treppenhaus und ein Gang und ein Flur und ein Laubengang, da kriegt es ja kein Geld für. Nein, aber diese Wohnprojekte, die wollen nicht Wohnraum vermieten und damit Geld verdienen, sondern die denken das gesamte Projekt. Und deswegen können wir auch an solchen Stellen neu denken. Wir können sagen, ja, Begegnungsräume sind wichtig. Wenn ich ein Treppenhaus habe, wo auch was stattfindet, wo möglicherweise auch zwei große Türen aufgehen und ich kann auf der Treppe sitzen und in den Gemeinschaftsraum reingucken, dann ist das wie eine Bühne oder eine Tribüne und ich habe irgendwie einen Raum geschaffen, der was Neues anbietet, der Begegnungsraum ermöglicht. So, damit spielen wir. Und dahin zu kommen und zu sehen, das funktioniert, die Leute begegnen sich wirklich da, die nutzen das in dieser Weise. Also ich baue eine Treppe, es ist nicht so, dass ich eine Tribüne baue, aber diese Treppe ist so, dass ich mich draufsetzen kann. Die Stufen sind vielleicht ein bisschen breit, da sind aus Holz, sind nicht kalt und ich gucke irgendwo hin, wo ich was sehe, was interessant ist. Solche Momente ein bisschen vorzudenken und dann hinterher hinzukommen und zu sehen, oh, die nehmen das an. Das macht Spaß.
Ja, jetzt waren wir sehr, sehr, sehr konkret, sage ich mal, so bei baulicher Umsetzung. Bis wir da hinkommen, da braucht es ja mitunter mehrere Jahre, sage ich mal. Und da würde ich jetzt Frau Häuser und Frau Höck ganz gerne nochmal irgendwie zu Wort kommen lassen, wie Sie das so einschätzen. Also ich habe vorhin ganz am Anfang haben wir Phase 0 gehört oder sowas, ne? Also so, und Sie organisieren ja beziehungsweise begleiten ja auch solche Prozesse, wenn sich Gruppen finden, die noch gar nicht wissen, ob sie miteinander bauen wollen und so weiter. Können Sie uns da an Ihrer Praxis ein Stück weit teilhaben lassen und mal ein bisschen aus der Nähkiste der Berühmten plaudern, wie das so funktioniert?
Ich würde vielleicht mal bei der Phase 0 beginnen, weil bei uns ja die Anfragen ankommen, tatsächlich von Menschen, die mit Ängsten zu uns kommen, die dann tatsächlich sagen, wir haben uns betreutes Wohnen angeschaut, wir haben uns Heime angeschaut, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also woher die Leute überhaupt kommen, dann sagen die, wir haben jetzt vom gemeinschaftlichen Wohnen gehört, das klingt ja alles so nett, was bedeutet das alles? Und dann fangen wir wirklich bei Null an und sagen, wie funktioniert das, was braucht man da, was für Voraussetzungen. Wir erklären dann auch, dass wenn man schon ein Pflegeheim benötigt, dass dann das gemeinschaftliche Wohnen eher ungeeignet ist, weil man eben in diese ganzen Phasen reinkommt, dass man eine Gruppe finden muss, dass man ein Objekt findet, dass man sich überhaupt eine Idee entwickelt gemeinsam, was soll es werden. Und da ist, wenn dann schon wirklich Intensivpflege nötig ist oder diese Dinge, oder wenn schon große Einschränkungen da sind, dann braucht man auch dabei Unterstützung. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, dass Angehörige das organisieren und mithelfen. Aber man muss sich bewusst sein von Anfang an, auch schon in Phase 0, es passiert nicht von heute auf morgen, es geht nicht in 2 Wochen, auch nicht in einem Jahr, sondern man muss das wirklich planen und sich wirklich beraten lassen, was alles für Fallstricke lauern und was es auch alles zu bedenken gilt. Das würde ich vielleicht dazu sagen.
Ja, dann ergänze ich noch ein Stück weit. Also genau, wir raten den Menschen, die zu uns kommen, als ja, erste Anlaufstelle, sage ich mal, auch immer, oder auch Gruppen, die bei uns zu uns kommen, auch nochmal ganz stark hin zu einer Selbstreflexion, also tatsächlich auch nochmal jedes Individuum für sich zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Motivation, über gemeinschaftliches Wohnen nachzudenken. Weil oft es dann doch auch sehr schnell, ich sag mal, auch aufgeladen wird, welche Erwartungen man an so ein Wohnumfeld hat. Und da ist ja auch immer die Frage, was können denn eigentlich so Gruppen leisten? Und ich glaube, das ist immer so ein ganz spannendes Verhältnis auch zwischen Individuum und Gruppe. Und wie bin ich da eigentlich verortet? Wie viel Nähe will ich denn eigentlich tatsächlich? Wie viel Distanz brauche ich auch, um mich wohlzufühlen? Und da sind Menschen ja auch sehr unterschiedlich, und dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu kommen und zu überlegen, okay, was sind denn wirklich meine Motivationen dazu, mich für so einen Prozess überhaupt zu öffnen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, denn je klarer Menschen quasi das für sich haben, desto klarer können sie es kommunizieren, und das ist auch präventiv natürlich dafür da, Konflikte auch vielleicht später zu vermeiden, wenn man eben sehr ehrlich und authentisch am Anfang auch miteinander reden kann, was ist denn eigentlich unser gemeinsames Ziel. Und genau, nach dieser Selbstreflexion geht es natürlich daran, Menschen zu finden. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eben genau bei verschiedenen Beratungsorganisationen oder auch bei uns andocken kann. Es gibt eine Wohnprojektekarte zum Beispiel auf unserer Webseite, da kann man überhaupt mal gucken, was gibt es denn überhaupt. Vorhin wurde schon angesprochen, dass es so einen Tag des offenen Wohnprojektes gibt. Wir organisieren dieses Jahr zum ersten Mal auch einen hessenweiten Sommer der Wohnprojekte. Da kann man in hessenweit sich Projekte auch angucken. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, in der Reflexion zu gucken, okay, was passt eigentlich für mich, was fühlt sich vielleicht auch stimmig an, in welche Richtung könnte es gehen. Und dann geht es natürlich irgendwie darum, Menschen zu finden, mit denen man das weiterdenken kann. Und dann natürlich sich auch ein bisschen aufzuschlauen zu den verschiedenen Themen, die es gibt. Also zum Thema, wie baue ich so eine Gruppe auf? Was muss man in der Architektur vielleicht beachten? Was sind da auch Möglichkeiten? Was für Rechtsformen gibt es, die wir wählen können? Das hat ja dann auch viel damit zu tun, welche Eigentumsform am Ende dastehen soll. Und was kann man sich da auch finanziell irgendwie leisten? Und dann geht es natürlich auch, genau, also Rechtsform und Finanzierung. Und das sind alles so Themen, da bieten wir zum Beispiel als Landesberatungsstelle auch Informationsabende an für so einen grundlegenden Einstieg. Und da empfehlen wir einfach stark dazu, sich da anzudocken und sich so eine Orientierung zu nehmen, um zu gucken, okay, welche Themen müssen wir als Gruppe dann eigentlich alle auch abarbeiten. Ja, und dann ist ein spannender Prozess, viele Menschen, wo schon mal, sag ich mal, ein paar Jahre quasi in Anspruch also vergehen können, bis dann tatsächlich so eine Gruppe auch tatsächlich zum Bauen kommt. Und da ist natürlich auch die Liegenschaftssuche, also ein passendes Grundstück oder Gebäude zu finden, auch eine große Baustelle, nicht immer ganz einfach. Und dann natürlich irgendwann auch die Frage, wie kriegen wir das eigentlich finanziert? Ja, und das kann einfach ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber auch da sind die Gruppen sehr unterschiedlich, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie der Ausgangspunkt ist. Also startet eine Gruppe, weil es eine Immobilie gibt zum Beispiel, oder sind es eher Menschen, die gemeinschaftlich wohnen wollen, haben die sich auf einer Veranstaltung kennengelernt und müssen erstmal ausloten, wo ist unser gemeinsamer Konsens, klappt das zusammen? Also viele Gruppen gehen dann vielleicht auch nochmal ja, auseinander, finden vielleicht sich nochmal neu zusammen. Und da ist es, glaube ich, einfach gut, sich einfach auch ein bisschen Zeit zu nehmen für diesen ganzen Einstiegsprozess.
Das sind jetzt alles, sage ich mal, erstmal so auf dieser, auf der Ebene so, klar, wunderbar praktische ja, Hilfestellung, die es da von Ihrer Seite gibt. Ne? Also das heißt, da hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte auch eine Struktur rausgebildet, damit man solche Projekte tatsächlich, sage ich mal, ins Leben bringt. Ich würde ganz gerne mal diesen ein bisschen übergeordneten Aspekt besprechen, weil man könnte ja behaupten, dass das Thema gemeinschaftlich Wohnen auch eine gesellschaftliche Dimension hat, ne? Und so. Und wo, wie würden Sie das beschreiben, was das jetzt sozusagen angeht? Weil das findet ja alles nicht im luftleeren Raum statt. Wir haben das jetzt vorhin schon gehört. Da gibt es Leute, die wollen nicht alleine leben im Alter. Es gibt Leute, die wollen irgendwie nicht ins Altersheim. Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Motivationen. Und vielleicht können wir das nochmal irgendwie so ein bisschen rausarbeiten, was genau eben diese übergeordnete gesellschaftliche Dimension von einem solchen Thema ist, weil wir ja als Gesellschaft grundsätzlich so verfasst sind, dass ja auch dem Eigentum, also dem richtig harten Eigeneigentum, so ein ganz, ganz hoher Stellenwert zukommt, der ja grundgesetzlich auch geschützt ist und so. Und was können solche Projekte da vielleicht irgendwie lostreten im Sinne eines gesellschaftlichen Prozesses?
Ich kann mal versuchen, da was zu sagen, gerade weil du sagst, was hat sich da entwickelt in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Ich glaube, da ist viel an Entwicklung passiert und es hat sich auch einiges komplett gedreht. Also wenn ich daran denke, wie solche Projekte vor einigen Jahrzehnten entstanden sind, dann haben sich junge Leute an den Strukturen abgearbeitet, die da waren. Die haben versucht, Grundstücke zu kriegen, haben versucht, baurechtlich durchzusetzen, dass man dort gemeinschaftlich wohnen kann, haben versucht, irgendwelche Banken davon zu überzeugen, dass man überhaupt eine Finanzierung kriegt als junge Leute. Und man musste sich eigentlich an allen Stellen abarbeiten. Und inzwischen ist es im Grunde komplett andersrum. Die öffentliche Hand hat erkannt, welche Qualitäten das gemeinschaftliche Wohnen mit sich bringt. Das ist eine nachhaltige Quartiersentwicklung, eine milieudurchmischte Quartiersbelebung. Wir wirken der Gentrifizierung entgegen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wirklich auch diese Milieudurchmischung nachhaltig, langfristig in den Quartieren existent bleibt, und all das hat die öffentliche Hand und die Gesellschaft erkannt, und es gibt Banken, die finanzieren genau solche Projekte, und es gibt viele, viele Rechtsformen, die wir auch alle durchgespielt und verstanden haben, die man nutzen kann, um die unterschiedlichen Konzepte von gemeinschaftlichem Wohnen, von Privateigentum bis zu gemeinwohlorientiertem Eigentum zu bedienen. Und jetzt stehen wir allerdings vor einer neuen Herausforderung, und die ist auch ein bisschen genährt durch unsere aktuelle Situation. Man muss sich also vorstellen, man kann mit dem Wohnungsbau kein Geld mehr verdienen. Das ist blöd für den Wohnungsbau, aber es ist gut für das gemeinschaftliche Wohnen, weil die Menschen, die sich zusammentun, um gemeinschaftlich zu wohnen, die wollen damit gar kein Geld verdienen. Die wollen einfach für sich zur Kostenmiete Wohnraum schaffen und dort langfristig bezahlbar wohnen. Und auf einmal sind diese Projekte gefragt, nicht nur von den Leuten, die das machen wollen, sondern auch von denen, die ein Interesse daran haben. Also unsere Regierung, dass Wohnungen entstehen, dass Wohnungen gebaut werden. Und man fragt sich, wie können wir diese Projekte unterstützen? Wie können wir ihnen helfen, auf die Beine zu kommen? Und auf einmal ist aus diesem ganzen Bottom-up, was das früher war, so eine Art Top-Down-Bewegung geworden. Und man fragt uns so, was braucht ihr, damit ihr noch mehr Projekte auf die Beine stellt, damit noch mehr Projekte entstehen, weil man diese Quartiersqualität erkannt hat und man möchte sie fördern. Und da ist vielleicht auch ein Unterschied ein bisschen zwischen Nord- und Südhessen. Also in Südhessen ist einfach der Wohnungsdruck noch größer. Da gibt es viel weniger Grundstücke und Immobilien. Aber es gibt mehr Projekte, die was suchen. Im Norden gibt es mehr Raum, sag ich mal. Und wir arbeiten ein bisschen mehr daran, wie können wir neue Projekte initiieren, also Menschen helfen, zusammenzufinden, um was auf die Beine zu stellen. So, mal so ein kurzer Abriss, wie unsere aktuelle Situation sich da verändert hat.
Mhm. Vielleicht, um das für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen konkreter zu machen. Du hast vorhin das Fachwort Konzeptvorgabe irgendwie genutzt, Christoph. Was das angeht, vielleicht kannst du es kurz erklären, was eine Konzeptvorgabe ist, und dann kann man nochmal da anhand dieser Geschichte halt auch was klar machen, weil das, glaube ich, ein Stück weit das beschreibend unterstützt, was du eben erzählt hast.
Ja, also die Konzeptvorgabe webt sich im Grunde in diese ganze geschichtliche Entwicklung, wie ich sie eben beschrieben habe, ein. Man hat also parallel dazu erkannt, dass Gemeinschaftsprojekte oder Projekte, die einen sinnvollen Inhalt verfolgen, so will ich es nochmal ein bisschen breiter fassen, weil da gehören nicht nur Gemeinschaftsprojekte dazu, da gehören auch Projekte, die sich mit sozialen Trägern gemeinsam um Menschen bemühen, die andere Bedürfnisse oder auch Themen, Probleme mitbringen, die brauchen einfach einen längeren Vorlauf, um ein Projekt zu entwickeln. Die können nicht mit dem Markt standhalten. Und in diesem ganzen Immobiliensektor ist der Druck so groß, dass wenn Grundstücke nach höchstbietendem Preis vergeben werden, Projekte, die inhaltlich sehr viel wollen oder sogar gemeinwohlorientiert sind oder sich um Milieudurchmischung kümmern, in der Regel nicht zum Zug kommen, weil sie ganz andere Entscheidungsvorläufe haben, weil sie ganz andere demokratische Strukturen haben als ein Investor. Und das hat auch die öffentliche Hand erkannt, dank auch der Schulung durch die Landesberatungsstelle und andere Stellen, so dass man gesagt hat, man vergibt ein Grundstück oder auch eine Immobilie. Hier konkret in Kassel ist das Beispiel Jägerkaserne oder auch das Neubaugebiet, größte Neubaugebiet in Kassel, das Feldlager, in Konzeptvergabe vergeben worden. Das heißt, man bewirbt sich nicht mit dem höchsten Preis, sondern der Preis steht von Anfang an fest. Der orientiert sich an dem Bodenrichtwert. Oder man hat ein Erbbaurecht, wo die Erbbauzinsen sich an dem Bodenrichtwert orientieren. Das liegt also fest, was das kosten soll. Es kriegt die Gruppe, die Gemeinschaft, dieses Projekt, die das sinnvollste und beste Konzept vorlegen. Und das macht es viel angenehmer, in solche Verhandlungen reinzugehen, weil man dann auch eine Option auf dieses Grundstück bekommt. Das heißt, man bewirbt sich darum und dann hat man ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, eine Rechtsform auf die Beine zu stellen, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, die Leute auch wirklich klar zu ziehen, eine Förderung zu kriegen, und kann wirklich stabil, nicht bequem, aber in einer Zeit, die angemessen ist, so ein Projekt realisieren. Und diese Projekte funktionieren dann auch. Die laufen dann, und da hat auch die öffentliche Hand langfristig was von.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal für diese Erläuterung. Und ich würde das nochmal mit ein paar Beispielen abrunden, die mir jetzt irgendwie in den Sinn gekommen ist, während du gesprochen hast. Und zwar ist das Martini-Quartier im Vorderen Westen, was entwickelt worden ist. Das ist zwar quasi privat organisiert worden letztendlich, aber die Projektentwickler haben auch Konzeptvorgaben gemacht, und deswegen gibt es dann halt dort ganz, ganz unterschiedliche Projekte, worunter sich auch eben gemeinschaftliches Wohnen findet. Und in dem Feldlager, was du zitiert hast, da kann man das Feldlager jetzt finden, wie man will, als Neubauwohngebiet. Es gibt ein Projekt Clusterwohnen von der 1889, was in Holzbauweise dort entsteht, im Bereich des gemeinschaftlichen Wohnens. Die Genossenschaft Kassel im Wandel hat dort gebaut, das Frauenwohnprojekt ist dort beheimatet. Über diese vielen anderen, teilweise halt auch privaten Projekte oder auch Einfamilienhäuser, die es da gibt, halt hinaus. Und da hat die Kommune in dem Bebauungsplan dafür gesorgt, dass eben auch Flächen für gemeinschaftliche Wohnprojekte vorgehalten sind. Und es kann sich ja jeder vorstellen, dass jetzt eine Verwaltung nicht so die schnellste Struktur ist, um neue Sachen sozusagen umzusetzen, und aber das sind so Dinge, die sozusagen dann halt auch langsam durchgesickert sind. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu diesem wunderbaren Sommer der Wohnprojekte kommen. Frau Höck, Sie hatten den angesprochen. Und was ist da, sage ich mal, also was ist die Idee, die dahinter steht? Und was können und dürfen die Menschen in Hessen erwarten zu dieser Veranstaltung?
Ja, gerne. Also der Sommer der Wohnprojekte 2025 ist der erste, findet vom 1. Mai bis zum 30. September statt. Das heißt, es ist ein längerer Zeitraum. Und das grundlegende Ziel für uns ist dort tatsächlich die Vielfalt der Wohnprojekte in Hessen aufzuzeigen, sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Um auch nochmal zu betonen, es ist mittlerweile keine Nische mehr, sondern es ist wirklich ein Thema, was man im ganzen Land findet, was man in den Städten findet, was man auf dem Land findet. Und für uns ist es natürlich auch ein Ziel, das viele ehrenamtliche Engagement aufzuzeigen, das hier geleistet wird für so bedarfsgerechten Wohnungsbau. Also diese Projekte sind ja eigentlich alle ehrenamtlich organisiert. Und das ist auch irgendwie wichtig, finde ich, nochmal sichtbar zu machen, zu sagen, da ist ganz, ganz viel Engagement für gemeinwohlorientierten, bedarfsorientierten Wohnungsbau. Und das wollen wir sichtbar machen. Und wir haben uns dann für einen Sommer der Wohnprojekte entschieden, weil es gibt ja regional und lokal auch schon ganz viele Initiativen und lokale Netzwerke, also wie der Ackergemeinschaftliches Wohnen in Kassel beispielsweise, die auch schon letztes Jahr einen Tag des offenen Wohnprojekts organisiert haben. In Frankfurt gibt es einen Tag des offenen Wohnprojekts, in Darmstadt gab es letztes Jahr auch schon Sommer der Wohnprojekte. Also es gibt da schon ganz, ganz viele Veranstaltungen und wir wollten dem Ganzen nochmal so einen größeren Rahmen geben und laden deswegen alle Wohnprojekte ein, im Sommer der Wohnprojekte sichtbar zu werden. Das heißt, wenn man ein Wohnprojekt ist, kann man bei uns einfach eine Veranstaltung einreichen, wo man sagt, okay, wir machen ein Hoffest dieses Jahr und das machen wir jetzt mal öffentlich und geben Menschen die Möglichkeit, uns kennenzulernen. Und das findet eben zwischen Mai und September statt. Das heißt, man kann auf unserer Webseite gucken, was ist in meiner Region oder zeitlich auch suchen, was findet denn im Juni statt und kann dann in ganz Hessen sehr vielfältige Projekte anschauen.
Und wissen wir denn schon, was in Nordhessen irgendwie passieren wird? Also an die Vertreter hier aus Nordhessen, gibt's da schon erste, sage ich mal, Einreichungen, wo man sagt, ja, diese und jene Projekte werden auf jeden Fall sichtbar sein?
Ja, also ich kann da was zu sagen. Am 16.8., also wir sind erstmal super dankbar nach Frankfurt und an die Landesberatungsstelle, dass sie diesen Sommer des Wohnprojektes in Hessen organisieren. Und wir haben uns letztes Jahr eingeklinkt mit einer Veranstaltung hier in Kassel und werden es dieses Jahr noch ein bisschen größer machen. Am 16.8. Machen wir den Tag des offenen Wohnprojektes mit einem Empfang. Der wird wahrscheinlich so um 11 Uhr im Rathaus stattfinden mit einer Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen der Stadt Kassel, wo wir auch Menschen gewinnen wollen, diese Initiativen noch mehr zu unterstützen. Und auch dort wird die Landesberatungsstelle vertreten sein in dieser Podiumsdiskussion, um diesen Arbeitskreis hier zu unterstützen. Dann gibt es eine Radtour zu den unterschiedlichen Projekten und am Abend in der Kommune Kaufungen im Rahmen des Sommerfestes einen feierlichen, gemütlichen Ausklang.
Okay, ist schon klar, was so ein bisschen draußen in der Region stattfinden wird? Oder ist es so, dass die Hörerinnen und Hörer sich dann einfach schlau machen über die tagesaktuellen Medien beziehungsweise über die Webseite, die Frau Höck eben angesprochen hat? Wie verhält sich das?
Genau, ich würde empfehlen, einfach auf unsere Webseite zu gucken. Wir haben nämlich keinen Bewerbungsschluss für solche Veranstaltungen. Wir wollten das recht niedrigschwellig halten und auch Projekten kurzfristig noch die Möglichkeit geben, Veranstaltungen einzureichen. Das heißt, das Projekt ist, also das Programm ist stetig am Wachsen. Deswegen einfach gerne mal reinschauen. Wir sind auch, den Tag des offenen Wohnprojekts in Kassel. Wir sind auch noch mit Projekten in Kaufungen in Kontakt. Es kann auch sein, dass Projekte auch zweimal Sachen anbieten. Bad Wildungen ist gerade auch im Gespräch, ob es da eine Veranstaltung gibt, aber das ist alles noch so in der Anbahnung.
Okay, dann können wir da sehr, sehr gespannt sein darauf, was eben in unserer Region desbezüglich passiert. Und vielleicht, also wir bewegen uns schon so zumindest langsam, sage ich mal, auf die Zielgerade unserer Sendung zu. Was ein Thema ist, also Christoph, du hattest schon so das Stichwort der nachhaltigen Quartiersentwicklung in den Raum geworfen. Was ja auch, sage ich mal, im Bereich der Stadtentwicklung ein wichtiges Thema ist. Und vielleicht nochmal so ein Aspekt, Stadtentwicklung mit und über gemeinschaftliche Wohnprojekte, sage ich mal, mitzubetreiben vielleicht. Also ich denke da jetzt gerade an das Kontorhaus, an das sogenannte im nördlichen Teil der Unterneustadt, also damals dieser Documenta-Standort, wo auch eine Gruppe eine vergleichsweise alte Immobilie übernehmen möchte. Und können Sie was dazu sagen? Also die Anwesenden hier, wie schätzt man das ein? Also so dieses Thema Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung, impulsieren mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten.
Ja, also vielleicht kann man an der Stelle mal anfangen. Die Stadt Kassel hat sich ja selbst ein Wohnraumversorgungskonzept 2022 geschrieben. Wenn man das durchblättert, stellt man fest, dass ganz viele Aspekte von dem da drin auftauchen, die wir auch bearbeiten. Und da geht es genau darum. Und wir haben jetzt, weil das so vielschichtig ist und wir gesagt haben, wir können das im Grunde ehrenamtlich alles gar nicht mehr bedienen, unterschiedliche andere Akteure hier in Nordhessen mit ins Boot geholt. Konkret am Dienstag startet ein studentisches Projekt am Fachbereich Architektur mit dem Fachgebiet Stadtsoziologie mit 15 Studenten den ganzen nordhessischen nationalen und internationalen Raum abzuleuchten. Was gibt es eigentlich für Projekte und wie stehen die hier in der Region im Verhältnis dazu? Also wie lassen sie sich qualifizieren, quantifizieren und auch strukturieren? Also welche Verbindlichkeit gibt es da, aber welche Form von Milieudurchmischung und Gentrifizierung findet da statt und welche Architektur nehmen wir wahr? Und dann haben wir im Rahmen des STG Labs, also des Nachhaltigkeitslabors hier eine Challenge, so nennen die das, gemacht, mit der Frage, wie bringen wir neue Projekte auf den Weg? Also wie starten wir neue Projekte und wie kriegen wir diese Bewegung, über die ich vorhin gesprochen habe, von top-down zu bottom-up? Wie kriegen wir neue Projekte initiiert? Da gibt es am 23. vielleicht noch ein paar kurze Einladungen für die Menschen, die jetzt hier im nordhessischen Raum sind. Am 23.04. um 17 Uhr die Ausstellung zu dieser SDG-Challenge. Und gleich am nächsten Tag gibt es im Stadtteilzentrum im Vorderen Westen einen Vortrag von uns als Arbeitskreis Gemeinschaftliches Wohnen im Rahmen der Europäischen Charta für Gleichstellung. Also eine Auftaktveranstaltung der Stadt Kassel, mit der wir da zusammenarbeiten, auch zum Thema gemeinschaftliches Wohnen. Und am selben Tag eine Podiumsdiskussion, an der wir uns beteiligen in Baunatal, die eben auch unter dem Titel Neue Räume zum Erleben sich angucken, wie entwickelt sich so eine Stadt wie Baunatal und was kann gemeinschaftliches Wohnen dazu beitragen. Kurze Veranstaltungstipps noch zu Ende, wenn ich das noch darf, weil ich gerade dran bin. 27.04. ist hier der Tag der Erde, wo wir traditionell einen gemeinschaftlichen Wohnstand haben, wo die ganzen Projekte sich präsentieren, kann man sich informieren und gleich am 7.05. anschließend einen Stammtisch für gemeinschaftliches Wohnen. Ja. Dann gibt es noch am 22.05. im Rahmen des Evangelischen Forums ein Workshop World Café zum Thema heilige Räume, neue Konzepte, wo auch Birgit Kasper vom Netzwerk Frankfurt und der Landesberatungsstelle da sein wird. Und am Tag der Architektur wird ein Projekt zum Thema gemeinschaftlichen Wohnen präsentiert. Also es ist unheimlich viel los, wo man sich informieren kann.
Okay, informieren ist ein gutes Stichwort, da würde ich gerne nochmal zu Frau Häuser kommen. Und zwar, wenn jetzt jemand irgendwie, sage ich mal, Interesse hat an diesen ganzen Projekten, lassen Sie uns doch bitte mal verorten, wo man Sie, Frau Häuser, findet. Als hessische Wohnberatungsstelle für das gesamte Land, aber natürlich auch erstmal für die Leute, die jetzt hier bei uns in der Region sind.
Also wir sind in der Wilmser Allee verortet und man kann uns anrufen oder uns Mails schreiben und wir beraten dann ganz individuell, je nachdem, was man sucht. Also meistens haben die Leute ja schon ganz konkrete Vorstellungen oder Fragen, aber ich würde auch jedem empfehlen, wirklich sich gemeinschaftliche Wohnprojekte anzuschauen, weil man ist da immer sehr positiv überrascht. Die Architektur ist anders, es ist bunter, es ist aufgeschlossener Und da sind ganz tolle Menschen, die an Gemeinschaft interessiert sind. Und ich würde einfach jedem vorschlagen, sich das anzuschauen und wenn dann Fragen entstehen, auf uns einfach zuzukommen. Und wir schauen dann, wie wir weiterhelfen können.
Und jetzt, Sie haben ja gesagt, dass Sie auch noch für weitere Beratungsangebote im Bereich Wohnen zuständig sind in der Beratungsstelle. Vielleicht können Sie das auch noch ganz kurz sagen, weil das könnte die Leute ja gleichermaßen interessieren.
Ja, wir beraten zum Wohnen im Alter und Wohnen mit Einschränkungen. Wir beraten zum Thema Barrierefreiheit, also wie kann ich zu Hause wohnen bleiben? Und dadurch kommt eben das Thema gemeinschaftlich Wohnen auch dazu, weil man kann eben oft nicht zu Hause wohnen bleiben. Man kann umbauen, man kann versuchen, sein Bestes zu geben. Und da helfen wir eben. Die Beratung ist kostenlos bei uns. Wir haben in ganz Hessen Wohnberaterinnen und Wohnberater, zu denen wir dann weiterverweisen. Die kommen dann vor Ort in die Wohnung und schauen sich die Situation an. Wie gesagt, das ist kostenlos. Und schauen, was man umbauen kann. Genau, und da unterstützen wir.
Schön zu hören, dass es da so vielfältige Angebote eben auch gibt, weil, sag mal, eine alternde Gesellschaft kann das, glaube ich, ganz, ganz gut brauchen. Und wir wissen ja auch alle aus den Gesprächen jetzt aus der Familie, aus dem Freundeskreis, dass die Leute zu Hause bleiben wollen. Die wollen jetzt nicht irgendwo sonst wo sein und sie wollen halt auch, sage ich mal, sie wollen weiterhin Gemeinschaft haben können. Wir bewegen uns jetzt tatsächlich langsam auf die Zielgruppe zu. Nicht die Zielgruppe, das ist so Werbesprech aus den sonstigen Zusammenhängen auf die Zielgerade unserer Sendung. Ich würde ganz gerne jetzt von unseren Gästen nochmal so hören, ich sage mal, wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen für gemeinschaftliche Wohnprojekte und welche Visionen gibt es vielleicht noch eben für diese Wohnprojekte? Und da würde ich ganz gerne bitten, dass wir vielleicht maximal 1-2 Minuten pro Person sprechen, damit wir das jetzt irgendwie noch gut in unserer Sendung unterbekommen. Und ich gebe jetzt mal an die Frau Höck, weil die uns telefonisch zugeschaltet ist und die kann jetzt nicht die Hand heben, aber hiermit sei ihr sozusagen das Wort erteilt.
Ja, danke. Ja, ich denke, die Herausforderung aktuell ist ganz stark die Finanzierung der Projekte. Gemeinschaftliches Wohnen ist ja nicht losgelöst von irgendwelchen Marktbedingungen und hat gleichzeitig ja eigentlich den Anspruch, möglichst bezahlbar zu bauen und auch oft möglichst ökologisch zu bauen. Das ist aktuell einfach schwierig. Da gibt es Handlungsbedarf. Da müssen wir einfach gucken, wie wir in den nächsten Jahren weiterkommen und wie das eben weiter ermöglichen, dass solche Projekte wirklich in die Umsetzung kommen. Und meine Vision ist immer, ich gucke gerne mal nach Österreich oder in die Schweiz, wo es einfach eine ganz andere, sag mal, Geschichte auch von genossenschaftlichem Wohnungsbau gibt, wo es sehr große Projekte gibt von großen Genossenschaften, die aber auch auf gemeinschaftliches Wohnen setzen. Und das finde ich immer ganz spannend, sich auch anzugucken, weil das sehr inspirierend sein kann und auch nochmal, glaube ich, das Thema für nochmal mehr Menschen öffnet, weil einfach über so ein Größe natürlich auch nochmal andere Skalierbarkeiten vorhanden sind. Also das ist ganz spannend, da gibt es auch verschiedene Dokumentationen im Internet zu Projekten in der Schweiz beispielsweise und das kann ich auch nochmal jeder Person ans Herz legen, weil das wäre so eine Vision, wir brauchen so kleine Quartiersbausteine, aber wir wollen natürlich auch vielen Menschen ermöglichen, gemeinschaftlich zu wohnen.
Ja, vielen Dank. Frau Häuser, möchten Sie sich anschließen mit den Herausforderungen und Visionen, die sich aus Ihrer Perspektive für dieses Thema ergeben?
Ja, ich würde mich anschließen, dass die erste Barriere erstmal im Kopf ist, wie wir am Anfang gesagt haben. Das Eigentum ist erstmal wichtig. Jetzt habe ich mein Einfamilienhäuschen und ich klammer mich daran und ich habe mir das aufgebaut oder die Familie hat das aufgebaut. Und ich glaube, da muss man weg davon, dass die einzige Möglichkeit ist, ich verlasse mein Häuschen und gehe jetzt in ein 20-Parteien-Haus. Das ist natürlich möglich, aber man kann auch im kleinen Gemeinschaft leben. Man kann auch schauen, was kann ich aus meinem Haus machen? Kann ich daraus vielleicht 3 Wohnungen machen und dort eine Gemeinschaft in kleinem Rahmen ermöglichen. Also wirklich für sich, dass es wirklich sehr individuell ist. Ich muss mich nicht einer Gruppe anschließen, zu der ich nicht passe, sondern es gibt ganz viele Gruppen und ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und da findet sich eigentlich jeder irgendwie wieder. Es gibt Möglichkeiten zur Miete, es gibt Möglichkeiten, vieles zu teilen, viele Verbindlichkeiten. Aber ich glaube, da ist es wichtig, sich einfach zu öffnen. Und meine Vision wäre so, dass jeder schaut, sich einfach umschaut, ob es nicht Menschen gibt, die genauso sind und genau dasselbe wollen. Und dass man sich dann findet einfach. Genau, und nicht mit dieser steifen Vorstellung, die sind so, da passe ich jetzt nicht hin, sondern dass sich eben auch kleine Gruppen finden können und eben dieses Bedarfsgerechte da leben können für sich.
Also da höre ich ein deutliches Plädoyer, nennen wir es mal, für die Selbstermächtigung letztendlich. Also sich damit auseinanderzusetzen, was will ich, was wünsche ich mir und dann eben mit diesen Wünschen vielleicht auch ja, in Kontakt zu gehen und auch auf andere zuzugehen, weil manchmal wohnt ja einfach nebenan jemand, der so ähnlich tickt, aber man weiß es einfach gar nicht, weil man sich nicht begegnet. Ne? Also genau. das sind ja durchaus solche Themen, also die wir halt auch erleben. Oder wenn ich verstehe, das halt auch so ein Stück weit so in Richtung wie, ja, guckt doch mal, ob ihr in euren Nachbarschaften mehr Gemeinschaft herstellen könnt, ohne dass man da jetzt gleich ein ganz großes Gemeinschaftswohnprojekt rausmachen könnte. Ich mache nochmal das Beispiel in der Badelebenstraße. Da ist es jetzt so, dass die jungen Leute, die in diesem Haus wohnen, die haben jetzt einen offenen Nachmittag irgendwie angesetzt für Anfang Mai und laden die gesamte Nachbarschaft ein und sagt, kommt doch einfach mal vorbei, Kaffee trinken, Kuchen essen und mal gucken, was passiert. Also das sind ja so sehr die berühmten niedrigschwelligen Angebote, die es da gibt. Christoph, vielleicht von deiner Seite noch so das Thema Herausforderung und Vision, weil, wie gesagt, dann sind wir mit dieser Sendung, das Thema ist sehr, sehr groß, wir könnten zu den vielen Einzelaspekten noch einzelne Sendungen machen, möglicherweise werden wir das irgendwann auch tun, aber vielleicht noch von deiner Seite, was da so bei dir auf dem Zettel ist.
Also ich finde erstmal das Wunderbare an diesem Thema ist, dass es uns immer wieder neue Herausforderungen und Visionen heranspült und meine sind aktuell die Kooperation und Zusammenarbeit mit sozialen Trägern, also das Thema Inklusion, Pflege-WG, Demenz-WG, Leben im Alter, Leben für Menschen, die vielleicht gar keine Obdachmöglichkeiten haben und total aus unserem Raster gefallen sind. Ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten, wo es uns tatsächlich gut geht und wir gute Konzepte entwickelt haben, dass wir davon jetzt schauen müssen, ob wir als Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen auch mal was abgeben an Menschen, die eben weniger haben, die am Rand der Gesellschaft stehen. Ich glaube, als nächstes, wir müssen auch nicht mehr so viel bauen. Das hört sich aus dem Mund eines Architekten erstmal merkwürdig an, aber es gibt sehr viele Häuser und wir sollten die, die da sind, nutzen. Wir müssen auch nicht immer Wohnungen bauen. Die Menschen, die eine Wohnung haben, können vielleicht auch da bleiben, wo sie sind. Und wir brauchen einfach Gemeinschaftsräume im Quartier. Das finde ich eine Perspektive. Ich glaube, wir brauchen nicht für jedes Projekt eine kleine Genossenschaft und eine extra Rechtsform. Wir brauchen jetzt größere Dachgenossenschaften. Wir müssen uns aufmachen zu gucken, wie versorgen wir die Leute mit gemeinschaftlichem, sinnvollen Wohnen, ohne dass alle zu Bauherren werden müssen, die sich um irgendwelche Millionenprojekte kümmern. Und dann haben wir Zeit, uns mit Strohballenbau und mit wachsenden Häusern auseinanderzusetzen, die sich vielleicht unseren Bedürfnissen anpassen, anstatt dass wir uns dauernd den Bedürfnissen dieser Häuser anpassen. Und dann schaffen wir es auch, dass wir vielleicht verstehen, dass wir gar nicht so einen Wohnraummangel haben, sondern eher ein Wohnraumverteilungsproblem und gucken können, wo wohnen die Menschen, die jetzt gerade ein Haus für die ganze Familie brauchen und wo können die wohnen, wenn die Familie aus dem Haus ist? Das wäre so im Schnelldurchlauf meine Vision für die nächste Zeit.
Vielen, vielen Dank für diese vielen spannenden Tipps, Anregungen und auch das profunde Wissen, was Sie jetzt alle hier mitgebracht haben. Das war unser Stadtlabor im Freien Radio Kassel zum Thema gemeinschaftliches Wohnen. Und unsere Gäste waren Natalia Häuser, Afra Höck und Christoph Harnay. Und wir sind sehr, sehr gespannt auf den Sommer der Wohnprojekte. Frau Höck, vielleicht noch irgendwie einfach rufen Sie kurz die Webadresse rein, wo man alles sehen kann.
Ja, das ist die Webseite der Landesberatungsstelle Hessen, wohnprojekte-hessen.de.
Wunderbar. In diesem Sinne, wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark.